SRF 1. SRF 1 Forum.
Unsere Diskussionssendung, wo Sie können mitdebattieren. Das Thema heute: Brauchen AKW ein Ablaufdatum, das vorschreibt, wann welches AKW ab dem Netz soll? Unsere Redaktorin Christine Hubacher ist in den Startlöchern.
Nach Fukushima war im Bundesrat in Bern klar, das ist für uns das Startzeichen für die Energiewende. Dazu gehört auch, dass man die 5 AKWs von Schweiz definitiv vom Netz nimmt, statt Atomstrom, Strom aus erneuerbaren Energien. Heute, rund 4 Jahre nach dem Reaktorunfall in Fukushima, ist gar nicht mehr so viel wirklich klar. Ein Beispiel: Wann soll man die 5 AKWs für immer abschalten? Nach 45 Jahren, so wie es eine Initiative der Grünen will, nach 60 Jahren, wie es der Nationalrat für Betznau will, oder lässt man sie laufen, solange sie sicher sind, so wie es eine Ständeratskommission in diesen Tagen vorschlägt. Ein Atomkritiker und ein Atombefürworter stehen hier bei mir am Tisch. Beat Bechtol, Geschäftsführer vom Nuklearforum Schweiz, ihr seid Atombefürworter. Sagt mir, brauchen die AKW ein Ablaufdatum?
AKW braucht ganz klar kein Ablaufdatum. AKWs sollen abgeschaltet werden, wenn sie sicher sind oder wenn der Betreiber empfindet, dass es wirtschaftlich ist.
Felix Nipko, vis-à-vis Projektleiter bei der Schweizerischen Energiestiftung. Er ist Atomkritiker. Brauchen die Schweizer AKW ein Ablaufdatum?
Ganz klar ja, sie brauchen das, weil wir in der Schweiz den ältesten AKW-Park der Welt haben. Das ist brandgefährlich und ein Freilandexperiment in der Reaktoralterung, das es gilt zu beenden. Zudem ist ganz wichtig für einen ganzen Atomausstieg, dass wir einen Plan haben und nicht planlos in die Zukunft gehen.
Also, Felix Nipko will einen Plan. Beat Bechtold vom Nuklearforum Schweiz sagt, solange sie sicher sind und solange sie wirtschaftlich sind. Wir haben diese Frage unseren Hörern im Vorfeld gestellt. Meine Kollegin von Online, Jessica Frank, biegt ein paar raus.
Genau, bei uns gibt es sowohl Leute, die finden, ja, Atomkraftwerke brauchen ein Ablaufdatum. Zum Beispiel der Marco Meyer aus Aarau. Er beschreibt, dass er selber im AKW es geschafft hat bei den Renovationsarbeiten. Und er sagt, das Material altere halt einfach und in einem Fall von Atomkraftwerk sind die Konsequenzen von einem Unfall so schlimm, dass das nicht zu verantworten sei. Andere Meinung ist der Hans Martin aus Bern. Er schreibt, ich wäre für den Ausstieg aus dem Ausstieg. Also er sagt, nach Fukushima hat die Politik entschieden, dass man möchte den Ausstieg wagen. Und er hat aber Angst, dass man dann zu wenig Strom hat schlussendlich. In der Diskussion, es sind über 70 Leute, die dort am Diskutieren sind, schon den ganzen Tag. Es gibt auch Mittelpositionen. Eine davon ist der Peter Müller aus Zürich. Er sagt, er sei für die Abschaltung von Kernkraftwerken, aber mit Augenmass. Heisst in diesem Fall konkret, er sagt, er möchte, dass die Kernkraftwerke ohne Zeitbeschränkung am Netz bleiben, weil sonst gegen Ende der Laufzeit plötzlich Sicherheitslücken auftreten könnten.
Merci vielmals, Jessica. Ihr, die uns daheim zulassen, könnt euch weiter auf srf1.ch an der Diskussion im Internet beteiligen. Euer Kommentar fließt hier ins Gespräch ein. Für das ist Jessica Francis da und schaut, was reinkommt. Oder du sie auch immer wieder zusammenfassen, die Diskussion, die im Netz läuft. Ihr könnt aber jetzt so anrufen auf Telefonnummer 0848 440 222. 0848 440 222. Die Frage ist, brauchen AKWs ein Ablaufdatum? Ich möchte gerne gerade die letzte Aussage von Peter Müller aus Zürich hier aufnehmen. Er sagt, wenn es eine Laufzeitbeschränkung gibt, dann könnte es ein Sicherheitsrisiko sein. Teilt ihr die Auffassung, Herr Bechtold vom Nuklearforum Schweiz?
Jawohl, das kann durchaus der Fall sein, wenn man nur noch 10 Jahre hat, wo man jeweils eine Laufzeitverlängerung hat, dann überlegt sich dann vielleicht der Betreiber, wann er investieren will. Es hat immer damit zu tun, wie man die Investitionen dann auch abschreiben kann. Und in so einem Fall wäre es so, dass man dann eben Investitionen vielleicht nicht mehr in diesem Ausmaß tätigen würde. Selbstverständlich, und darum ist das System heute gut so, würde dann Sensi auch einschreiten. Und wenn die Sicherheit nicht mehr gewährleistet wäre, verfügen, dass man abschalten müsste. Darum ist es das Beste, dass man eben kein Langzeitbetriebskonzept oder eine Laufzeitbeschränkung macht. Das ist völlig unnötig. Das System heute ist bewährt Und Sensi überprüft auch heute schon, übrigens alle 10 Jahre, wie die Sicherheit in diesen Werken funktioniert und auf welchem Stand das sind.
Sensi, das ist die öffentlich-rechtliche Behörde, die schaut, die kontrolliert, was passiert in den AKW,
genau,
und für die Sicherheit zuständig
genau,
ist.
Genau, eidgenössische Sicherheit, Nuklearsicherheitsinspektorat, das übrigens unabhängig ist von der Behörde.
Also, wenn man eine Laufzeitbeschränkung macht und sagt, also das AKW, das läuft jetzt einfach noch 10 Jahre, dann ist das, könnte das ein Sicherheitsrisiko sein, weil der Betreiber nicht mehr so viel in die Sicherheit investieren. Was sagt ihr dazu, Felix Nipko?
Das ist eine beängstigende Aussage, die Betreiber hoffentlich nicht so machen würden. An erster Stelle beteuern sie immer, dass die Sicherheit zuoberst steht und dass man nicht sparen an der Sicherheit. Und wenn man jetzt gehört, dass sie in einem Fall von, sie wissen, das geht nur noch 10 Jahre durch, würden sparen an der Sicherheit, macht mir das eher Angst. Und ich glaube nicht, dass das so sein wird und habe insofern doch noch ein Restvertrauen in das ENSI, dass sie in diesem Fall würden einschreiten und das AKW halt noch früher vom Netz nehmen.
Also sagt etwas dazu, Herr Bechtold.
Ja, eben, wie gesagt, eine unbefristete Betriebsbewilligung, so wie es jetzt ist, das ist das Beste, weil die ist bereits schon mit Auflagen verbunden, dass man ständig nachrüsten, dass man permanent in die Sicherheit und in die Effizienz investiert. Und das verhindert eben genau, dass man so eine politische Situation braucht, wo man vorgeschriebene Ablaufzeiten hat.
Leuchtet die, Herr Nipka?
Leuchtet gar nicht die, weil Betreiber haben natürlich nicht in erster Linie das Interesse daran, die AKWs möglichst sicher vom Netz zu nehmen, sondern sie haben das Interesse daran, die möglichst lang zu betreiben,
genau,
um Geld damit zu verdienen. Das heisst, es besteht das Interesse, möglichst lang den Abschalttermin rauszuzögern. Wenn klar ist, wenn das da ist, dann gilt es bis zu diesem Termin möglichst sicher, das AKW zu fahren. Und das ENSI ist zuständig, die Sicherheit laufend zu überprüfen und im Fall, von, dass man unter eine gewisse Marge geht, das AKW sofort vom Netz zu nehmen.
Aber sie sagen es ja selber, eben so lange und vor allem sicher betreiben. Das ist die oberste Prämisse. Die AKWs werden sicher betrieben, mit grösstmöglicher Sicherheit, die man gewähren kann. Und darum ist das System, das wir jetzt haben, ja genau so wichtig. Übrigens, der Ständerat, die Mehrheit der ständerätlichen Kommission, Energiekommission, sagt ja genau auch das. Es würde eine Rechts- und Investitionsunsicherheit eben hervorrufen, wenn man so einen Ablaufdatum hätte. Der Bundesrat, das UEC und das BFE sind da genau gleicher Meinung.
Man muss sehen, dass ein Großteil von der Energiekommission vom Ständerat Vertreter von der Stromwirtschaft sind und insofern natürlich sehr eine vorgefasste Meinung haben. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das Plenum vom Ständerat den Entscheid wird korrigieren und das Ablaufdatum wird ins Gesetz schreiben.
Ich habe einen ersten SRF1-Hörer am Telefon. Es ist der Peter Zengaffinen aus Wieden. Guten Abend, Herr Zengaffinen.
Guten Abend, Madame.
Ihr seid der Atomkritiker, ihr findet, die Lobby in Bern hat einen grossen Einfluss. Deutet das noch ein bisschen ausdeutschen? Jetzt höre ich euch leider nicht mehr. Jetzt muss ich schnell zum Mike Lamar im Studio schauen.
Ja, aufgeschaltet wäre er immer noch gewesen. Offenbar hat das etwas mit der Leitung nicht geklappt. Ja, er hat gefunden, der Herr Zengaffinen, in relativ dezidierter Wort, dass der Einfluss von der Lobby eben zu gross sei, dass da auch zum Teil Verwaltungsräte, Interessen, Vertreter von der AKW in der Politik mitmischen. Und darum ist er ganz dezidiert für ein Ablauf, für das Ablaufdatum, das dem Ganzen ein bisschen in Regel würde schieben.
Gut. Merci vielmals, Mike Lamar, für das Zusammenfassen, was der Peter Zengaffinen vorhin am Telefon dir schon erzählt hat. Also, er sagt eigentlich das, was dir, Herr Nipko, sagt. Es ist eine Lobby, die alles Interesse hat, dass die AKW so lange wie möglich laufen. Es ist eine Geldmaschine. Sag jetzt mal ein bisschen salopp gesehen. Was sagt ihr darauf, Herr Bechtold?
Also eben zu dem Lobbyvorwurf oder wie auch immer, das jetzt eben der Zengaffinen nicht können sagen. Der Fakt ist der, dass AKW-Betreiber, die gehören in Energieversorgungsunternehmen, zum Beispiel Axpo. Axpo gehört in den Kantonen. So, und dann ist nichts anderes als natürlich, dass eben auch Kantonsvertreter, und das sind teilweise Ständerat, unter anderem kann dann auch Nationalrat sein, Einsätze nehmen. Das hätten dann übrigens auch Politiker aus Regierungen drin, Stadtregierungen oder Kantonsregierungen, die dort drin sind.
Also, ihr sagt das mit den Politikern im Sinn von, dass es nicht einfach eine Lobby ist, wo dort eben die Geldmaschine probiert, ihr zu widerlegen.
Nein, und auch das Argument mit der Geldmaschine. Ich meine, wir wissen ja, zu wie vielen Eurocent der Strompreis gehandelt wird. Und entsprechend ist das ist das nicht mehr so eine Geldmaschine, wie es vielleicht mal früher war. Genau.
Ja, Herr Nipka.
Das ist richtig. Die AKW rentieren vermutlich heute nicht mehr so gut wie früher. Und gerade das bringt Druck darauf, sie möglichst lang zu laufen. Man will warten, bis sich die Marktpreise am internationalen Stromhandel erholen, sodass man vielleicht wieder gegen das Ende in eine rentable Phase kommt. Und das ist genau gefährlich, weil das Problem ist ja nicht nur, ob es rentiert oder nicht, sondern das Hauptproblem ist eben das Alter von diesen AKW. Unter anderem steht in der Schweiz das älteste AKW der Welt. Das ist Bezno 1.
1969
in Betrieb genommen, 46. Geburtstag dieses Jahr. Und das gibt es auf der Welt sonst nicht, so alte Maschinen. Und es ist tatsächlich fahrlässig, das laufen.
Also das, erstens, das ist absolut richtig. Muss ich ihm nicht korrekt geben. Es ist das älteste kommerziell betriebene AKW auf der Welt. Aber es ist eben auch eines der sichersten und der effizientesten.
Sagt mir, warum?
Weil das nach Fukushima hat sich die Schweiz angeschlossen, den EU-Stresstest mitzumachen. Man hat nicht nur den mit Bravour bestanden, alle Kernkraftwerke in der Schweiz, sondern noch etwa 4 oder 37 weitere Identifikationspunkte, die Sensia gesagt hat, die müssen auch überprüft werden. Und das hat es bewiesen und zeigt auch über die lange Zeit, wie es läuft und produziert hat, dass eben effizient und sicher ist.
Jetzt ist aber Bezno im Moment vom Netz. Man hat sogenannte Unregelmäßigkeiten gefunden, genau, in diesem Stahlmantel. Sagt mir noch etwas über das Wort Unregelmäßigkeiten.
Ja, also vielleicht um das Beispiel aufzunehmen. Es ist im Wand vom Reaktor, Druckbehälter, dort hat man Mikroblösel gefunden. Eine Ansammlung von Mikroblösel, eine kleine Ansammlung. Und jetzt geht es darum, dort zu überprüfen, ob das Material nach wie vor Zähigkeit hat. Also Zähigkeit ist das Optimum zwischen Elastizität und Sprödigkeit. Das wird jetzt untersucht. Und das wird untersucht mit feinsten, hochauflösigen Ultraschallgeräten. Und sobald man dann die Untersuchungen gemacht hat, macht man einen Bericht ans ENSI. Und das ENSI entscheidet dann wieder, ob das Kernkraftwerk auch wieder ans Netz kommen darf.
Herr Bechtold, jetzt haben wir aber gelesen, dass jetzt würde es mich interessieren, aus was besteht der Stahlmantel? Jetzt sind ja genau die Dokumente fehlen, wo man einfach nicht mehr findet. Vielleicht hat es nie gegeben. Ich weiß das nicht, da können wir sicher etwas dazu sagen. Was ist mit diesen Dokumenten?
Ja, das ist tatsächlich so, dass Dokumente fehlen oder einfach nicht vorhanden sind. Vielleicht hat es die auch gar nie gegeben. Das ist auch keine gesetzliche Pflicht war, dass man die damals aufhalten musste. In diesen Dokumenten wäre übrigens auch nicht ersichtlich gewesen. Die sind natürlich in den 60er Jahren erstellt worden, wo man das AKW angebaut hat, dass was die Zähigkeit von dem Material jetzt
also vielleicht
für den Zustand
hat. Also vielleicht hat es die Dokumente gar nicht gegeben. Dir, Felix Nipka von der Schweizerischen Energiestiftung, hat heute mit anderen Stiftungen zusammen eine Medienkonferenz gemacht, wo ihr sagt, ihr macht rechtliche Schritte gegenüber Bezno zusammen mit 15 Anwohnern, weil ihr einfach dieser Sache nicht trauen, sagt mir.
Es geht eigentlich nicht direkt gegen das AKW Bezno, sondern Klage richtet sich gegen das ENSI, gegen die Aufsichtsbehörde, die ihre Pflicht eben ein weiteres Mal schlecht gemacht hat. Und zwar geht es konkret um die Erdbebengefährdung von dem AKW. Das ENSI muss ja regelmäßig überprüfen, ob die AKW den Auslegen Erdbeben, also dem Erdbeben, das alle 10'000 Jahre statistisch gesehen vorkommt, kann standhalten. Beziehungsweise man überprüft, wie viel Radioaktivität würde austreten, wenn so ein Erdbeben würde stattfinden. Und das ENSI hat den falschen Grenzwert angenommen. Wenn sie die richtigen Grenzwerte angenommen hätten, müsste das AKW schon lange vom Netz sein. Es gibt zudem noch ganz viele weitere Gründe, warum das AKW eben gefährlich ist. Und der Stresstest hat es zugegeben bestanden, aber der Stresstest hat nur einen ganz kleinen Teil von der wirklichen Gefährdungen untersucht. Es gibt Gefährdungen wie Flugzeugabstürze, Hochwasser und so weiter, wo die AKW auch können.
Also es ist eigentlich eine Klage gegen das ENSI, die Aufsichtsbehörde, die eigentlich für die Sicherheit verantwortlich ist, die prüft, geht das. Was sagen dir, Herr Bechtold?
Ich habe leider heute keine Zeit gehabt, um die Klageeinreichung zu verfolgen. Es ist eine mehr, die eben von der Seite kommt, die immer irgendetwas zu bemängeln hat, auch manchmal gegen Betreiber direkt schiesst oder dann eben gegen jetzt sogar gegen die Aufsichtsbehörde, die, wie gesagt, unabhängig ist, nicht der Bundesbehörde und auch nicht irgendwie in den Betreibern angehängt ist. Völlig unabhängig.
Also ihr lasst auf euch zukommen, wie das wird. Ja, ihr nehmt das so zur Kenntnis.
Ja, man kommt jetzt darauf an, ob dann da vor Gericht ob die Klage zugelassen wird. Wahrscheinlich, soweit wir es sich wohl vorbereitet haben. Aber eben, was dann rauskommt, das wird man dann sehen, wenn der Gerichtsfall abgehandelt wird.
Gut, ich möchte einen weiteren Hörer begrüßen, Herr oder Frau Glauser aus Basel. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Glauser. Herr Glauser, findet ihr, AKW brauchen ein Abschaltdatum, ein Ablaufdatum?
Also ich muss vielleicht vorausschicken, ich bin Maschineningenieur, bin früher vehement dafür gewesen. Und seit Fukushima speziell, muss ich sagen, ein grosses Fragezeichen. Von dort her gibt es nichts anderes als definierte Abschaltzeiten, weil alles andere ist mit dem Feuer gespielt. Ich denke, wir spielen jetzt schon viel zu fest mit dem Feuer. Und wie unabhängig das ENSI ist, das ist natürlich eine grosse Frage. Das behaupten immer Befürworter, das ENSI sei so unabhängig. Wobei, nach außen mag das vielleicht den Schein haben, aber wenn man jetzt dahinter sieht, ist das ENSI absolut nicht unabhängig.
Wir haben jetzt niemand vom ENSI hier am Tisch, der dort Stellung nehmen kann. Durch das lassen wir das jetzt hier so stehen. Sagen wir noch, Herr Glauser, ist das einfach Fukushima gewesen, wo dort die Katastrophe passiert ist? Oder ist vorher, hat er schon so ein seltsames Gefühl gehabt?
Also wissen Sie, Tschernobyl ist eine Katastrophe, die mehr oder weniger menschgemacht ist. Der Reaktor ist relativ unsicher. Von denen haben wir keinen da. Also Fukushima ist doch ganz anders als technischen Umfeld. Und ich bin nachher mal bei Betznau schauen, wo es ein bisschen Hochwasser hatte. Wenn Hochwasser schon ist, steht das Wasser bis knapp einen Meter unter dran. Wenn es jetzt noch mal höher kommt, dann haben wir Betznau unter Wasser. Und das ENSI schaut das einfach nicht an. Das ENSI findet, ja nein, Hochwasser gibt es nicht.
Herr Glauser, der Herr Bechtold ist da vom Nuklearforum Schweiz. Er kann euch vielleicht zu dem etwas sagen, zu dem Wasser, das hochkommt.
Gerade beispielsweise jetzt in Betznau ist man jetzt dran an einem Projekt, das heisst Autanove. Und dort wird ein System oder eine riesige Halle erstellt mit 4 Dieselstahltanks und mit 2 Dieselgeneratoren. Und das System ist ein Bunkersystem, das hat Flugzeugabstürze, Hochwasser, Blitzeinschläge, auch Erdbeben ab. Das kostet rund 500 Millionen. Und das ist ein weiteres Beispiel, wo man auch aus den ganzen Sicherheitsüberlegungen gesagt hat und Schlüsse gezogen hat dann aus Fukushima, dass man eben so ein Notstandssystem muss haben, dass der Strom kann weiterhin für Kühlung genutzt werden. Das ist eins von mehreren.
Herr Glauser, der Herr Nepko von der NIPCO, von der anderen Seite, von der Schweizerischen Energiestiftung, möchte dazu auch noch etwas sagen?
Es ist gerade ein weiteres Beispiel, dass die ENSI eben ihre Arbeit nicht so macht, wie man sich das vorstellt von einer seriösen Aufsichtsbehörde. Sie prüfen im Nachhinein, nach Fukushima, wenn ein Hochwasser auf ein AKW, wie dann zumal schon über 40 Jahre alt ist, sich könnte auswirken und probieren, irgendetwas daran umzuflicken an so einer alten Maschine. Das ist nicht der Weg, wie man einen sicheren Betrieb feststellen kann. Hochwasser in Betznau ist tatsächlich ein grosses Problem. Es hat gerade oben an dieser künstlichen Insel in den Aare Stauwehr und Brücken, wo sich, wenn das Wasser wirklich hoch kommt und eben Baumstämme oder Autos oder was auch immer mitreissen können, wirklich eine grosse See sich könnte aufstehen, wo sich Tsunami endlich könnte über das AKW ergießen. Und ob das neue System dann wird standhalten, ist eine Frage, die ich lieber nicht würde in die Realität überprüfen müssen.
Der Beat Bechtolter müsste etwas sagen.
Ja, also ich bin erstaunt. Also, ich weiss nicht, woher das der Tsunami kommen möchte. Aber man muss auch festhalten, die verschiedenen Notstandsmaßnahmen sind natürlich schon viel vorher passiert. Also vor Fukushima hat man so verschiedene externe Kühlmöglichkeiten gemacht. Also sind Dieselgeneratoren. Das Einzige, was man konkret nach Fukushima effektiv gemacht hat, ist ein zentrales Lager in Reitnau, wo mit Armeehelikoptermaterial für jedes Werk bereitsteht und dann eingeflogen werden kann.
Gut, ich danke euch sehr für anzuhören. Herr Glauser, hättet ihr noch eine Abschlussbemerkung zu machen?
Ja, eine Abschlussbemerkung gerne. Also ich denke gerade, die 500 Millionen Investitionen machen mich noch viel stutziger. Was ist bis zu dem Zeitpunkt, wo das steht? Ich meine, wenn man jetzt wirklich das Risiko minimieren würde, würde man sagen, bis das gebaut ist, legen wir das still. Aber da sieht man wieder die reine Gewinnoptimierung man macht erst einmal und hofft, dass so lange nichts kommt.
Ich danke euch sehr, Herr Glauser. Ich nehme das hier in die Diskussion noch auf. Also die Aussage von Herrn Glauser, ja, aber bis die 500 Millionen verbauen sind, müsste ja eigentlich das Bett noch vom Netz und erst dann wieder rauffahren. Was sagen
Sie, Herr Bechtold? Wie gesagt, am Schluss ist es eine Frage von der Sicherheitskultur. Die ist massgebend. Und da legen die Schweizer Betreiber schon seit Jahrzehnten das grösste Wert drauf. Allein KKW Mühleberg und auch die beiden Reaktoren in Betznau sind heute 100 Mal sicherer als zu Betriebsbeginn. Jetzt, wie kann man das sagen? Das sind selbstverständlich Sicherheitsanalysen, die man gemacht hat, deterministische, probabilistische Sicherheitsanalysen, wo man das ausrechnen konnte. Und die Werke wären schon lange nicht mehr am Laufen, wenn sie eben die Sicherheitsanforderungen nicht könnten erfüllen. Und darum ist das auch eine von verschiedenen Massnahmen. Aber das ist sicher nicht die einzige Notstandssystem, das man hat, gerade jetzt auch in der Betznau.
Ich habe einen weiteren Hörer am Telefon. Es ist das, der Niklaus Meister. Wohnt in der Nähe von Mühleberg. Lese ich da. Guten Abend, Herr Meister.
Guten Abend, Frau Hubacher. Guten Abend miteinander.
Guten Abend.
Herr Meister, wir hören euch zu.
Ja, ich schließe mit meinem Vorgänger an. Ich muss das leider auch so machen. Ich bin auch dafür, dass man dort abschalten. Abschaltdatum festlegt, wobei dann auch die Frage ist, wie dass man das festlegt, aufgrund von was. Ich bin der Meinung, es gibt eigentlich übergeordnete, viel wichtigere Fragen oder Probleme, nämlich, was machen wir denn nach dem Abschalten? Was machen wir mit dem ganzen radioaktiven Abfall? Da hat ja niemand eine Lösung besitzen. Wir haben kein Endlager. Wir wissen gar nicht, wie dass man dort weitergeht. Das wird in Mühleberg ein Problem sein, es gibt Riesenkosten und man weiss nicht, wie. Wir leben hier eigentlich auf Kosten von unserer Nachwelt, von denen, die nach uns kommen. Und das finde ich sehr bedenklich. Es ist eine veraltete Technologie, die Nukleartechnologie. Und ich tue mich auch meinem Vorgänger anschliessen. Man hat kein Vertrauen, ich habe kein Vertrauen in Behörden, die kontrollieren, dass sind zu viele Fehler passiert, zu viele Pannen, die man dann im Nachhinein hat probiert aufzuarbeiten und hat probiert zu korrigieren und einzugreifen. Ich habe den Eindruck, es wird nicht prophylaktisch zum Voraus reagiert, es wird erst agiert, wenn dann irgendwo ein Problem auftaucht.
Merci vielmals, Herr Meister. Ja, ich nehme etwas auf, was ihr sagt, was kommt denn nachher? Also da kommt weiss nicht was auf die Nachwelt zu und quasi die nachfolgenden Generationen müssen da die Radioaktivität oder quasi hüten für uns, wo wir da den Strom gebraucht haben. Ich muss auch mal zu euch kommen, Herr Bechtold, Herr Niebkopf, ihr kommt gar nicht zum Zug. Bitte, Bechtold vom Nuklearforum Schweiz.
Also zuerst einmal, um vielleicht im Herrn Meister ein bisschen Denkst du, würde ich ihn sehr gerne einladen, einmal so ein Kernkraftwerk anzuschauen. Er kann sich jederzeit bei mir melden und ich würde mir so einen Besuch organisieren, damit er sieht, wie viele Leute das dort erstens arbeiten, wie viele Leute das dort in einer wahnsinnigen Qualität und auf einem höheren Niveau für die Stromversorgung in der Schweiz schon seit eben über 40 Jahren da mit höchsten Sicherheitsvorkehrungen arbeiten.
Der Herr Meister hat ja mit dem Abfall oder mit dem, was nachher noch bleibt.
Also auch das Vorgehen bis zur Realisierung eigentlich, bis man ein Tiefenlager hat, das wird durch einen Sachplan geologisches Tiefenlager ist da vorgegeben worden. Und NAGRA, das ist die Gesellschaft, die für das jetzt verantwortlich in dem Sinn nicht, aber sich jetzt eben tut mit dieser ganzen Realisierung von dem Tiefenlager befassen. Die haben schon vor Jahren angewiesen, dass alle Arten in der Schweiz von radioaktiven Abfällen entsorgt werden können. Der Bundesrat hat das übrigens auch bestätigt. Jetzt ist man dran, das ist das sogenannte Sachplanverfahren. Man hat jetzt zwei mögliche Standortgebiete definiert oder sind in die engere Auswahl gekommen. Das ist die Etappe 3 von diesem Sachplan. Das ist Zürich Nordost und Jura Ost. Und da wird jetzt weitere Untersuchungen geben. Und dann, wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind, im Bundesrat vorgelegt.
Also Schweizerische Energiestiftung.
Seit 46 Jahren produzieren wir Atomstrom und es ist heute so, dass wir weltweit kein einziges Lager haben, wo man weiss, wie man den Abfall entsorgen kann. Das ist ein Armutszeugnis für eine Technologie, die seit 46 Jahren in der Schweiz Abfall produziert, die ganze Millionen Jahre lang giftig und gefährlich ist und von der Umwelt irgendwie muss abgeschirmt werden. Und man weiß noch nicht mal wo, geschweige denn wie, dass man das Zeug verlochen will.
Also das stimmt nicht ganz, Nipko. Erstens ist man in Finnland. Bereits hat man einen Standort definiert.
Aber man noch kein Lager, man hat den ersten Standort.
Wir sind Stunden. Wir haben ein Felslabor am Ort, wo dann auch entsprechend das Lager, dass Teufellager gebaut werden. In Schweden ist man ebenfalls in der Auswahl schon entsprechend weit und hat auch definiert, wo das hinkommt.
Es führt immer noch dazu, dass man zwar schon überall überlegt, wo das man graben könnte, aber man hat noch kein so Tiefenlager. Und letztlich hat man auch noch kein befriedigendes Konzept, wie man mit dem Müll umgehen soll. Weil 1 Million Jahre, das ist elendlang. Und wer kann in der Schweiz voraussagen, wo die nächsten 10 Eiszeiten werden durchgehen und Teller ausheben? Niemand kann das wirklich voraussagen. Entsprechend ist das Konzept vom aus den Augen, aus dem Sinn nicht befriedigend.
Immerhin kann man sagen, dass die Industrie, die Betreiber von diesen Kernkraftwerken, die Energieversorgungsunternehmen, sich seit Beginn darum kümmern und Gedanken machen und daran arbeiten, wo man eben so ein Endlager, so ein Tiefenlager haben könnte. Und sagen Sie mir eine andere Industrie in der Schweiz oder weltweit, die genau schon bei Produktionsbeginn als Ende denkt, wo dann der Abfall hinkommt.
Also wenn ich einen Kühlschrank kaufe, dann zahle ich eine vorgezogene Recyclinggebühr bereits beim Kaufen dem Kühlschrank. In den meisten anderen Technologien und Branchen ist es üblich, dass man sich, bevor man etwas produziert, darum kümmert, wie man nachher mit dem Erzeugnis von dem Produkt umgeht, oder mit dem Abfall, anders gesagt.
Für online, was im Online diskutiert wird, im Internet diskutiert wird, für das ist Jessica Francis am Tisch, Online-Redaktorin von Radio SRF 1.
Die Verantwortung ist in der Hörerdiskussion ein ganz grosses Thema. Es haben sich viele Leute auch gemolden, die sich Sorgen machen um Generationen, die Mitgefühl zeigen gegenüber einem Kind, die sagen, wir sind doch nicht nur für uns verantwortlich. Zum Beispiel die Astrid Hollestau aus Rüfen nach dem Kanton Bern. Sie schreibt, was sicher sei, dass ja die Atomkraftwerke ein Risiko sein wegen der Endlage. Sie schreibt, niemand möchte die in nächster Nähe haben, wegen der Kinder, wegen der Fauna, wegen der Flora. Bitte sie, eigentlich die Schweiz und die Bevölkerung, Verantwortung zu übernehmen.
Die hören das Forum auf Radio SRF 1. Es geht um die Thematik, brauchen AKW ein Ablaufdatum? Ihr könnt euch weiterhin an der Diskussion beteiligen, entweder im Internet auf srf1.ch. Für das ist unsere Online-Redaktorin Jessica Francis da und schaut laufend, was reinkommt. Ihr könnt auch dort übrigens nachlesen, wie die Diskussion läuft. Manchmal nimmt die ganz eine andere Richtung als hier bei uns am Tisch. Oder ihr könnt weiterhin anrufen auf Nummer 0848 440 200 0848 440 222 und sagen uns, brauchen die Schweizer AKWs ein Ablaufdatum? Warum ja, warum nein? In den letzten paar Tagen hat es ein Novum gegeben. Es waren keine AKW am Netz. Seit gestern Abend ist, glaube ich, Gösgen wieder dran. Aber 4 von 5 AKWs waren abgestellt. Mit dem Strom ist es gleich gelaufen. Da haben die Atomkritiker gesagt, voilà, das geht doch. Ist das nicht ein bisschen einfach,
Herr Nipko? So verkürzt ist das zugegeben einfach. Das haben wir auch nicht ganz so verkürzt gesagt, sondern wir sind durchaus differenziert gewesen. Was man festhalten kann, und das denke ich sehr erfreulich, ist, es hat kein Blackout gegeben. Die ganze Angstmache, die die AKW-Betreiber ab und zu schüren, ohne Atomstrom geht es leichter aus, das findet sicher nicht statt. Man muss auch wissen, dass wir in der Schweiz Importmöglichkeiten haben, wo wir uns im Prinzip rein mit Import könnten versorgen könnten. Was aber auch klar ist, wenn die AKW jetzt würden alle ab dem Netz bleiben für längere Zeit, dann kommen wir in zunehmend so Importsituationen rein, weil jetzt im Sommer haben wir sehr viel Wasser in den Stauseen und können von Wasserkraft uns ernähren sozusagen. Auf längere Frist ging das nicht mehr auf. Das heisst, wir brauchen, wenn man weiter rausdenkt, Alternativen.
Das ist der Felix Nipko von der Schweizerischen Energiestiftung. Und ihr seid ja Projektleiter dort bei der Energiestiftung und tut euch mit Alternativen beschäftigen. Ihr könnt mir sicher gerade sagen, was für Alternativen das eigentlich die schlauesten wären. Es ist nicht zum Blackout gekommen, Beat Bechtold vom Nuklearforum Schweiz.
Nein,
es geht
also
ohne AKW.
Das stimmt nicht ganz, es geht nicht ohne, das kann ich Ihnen gerade sagen, wieso. Also, im Sommer ist sowieso die Zeit von der Revisionen von diesen Werken. Jedes Jahr werden die Werke revidiert. Man braucht dann weniger Strom, das ist ganz klar, man muss nicht heizen. Tage sind länger, also ist das eine optimale Zeit, denn wie es der Nico auch gesagt hat, die Stausee sind voll und wir können entsprechend mit Wasser eben Strom produzieren. Jetzt ist es aber so gewesen, und darum sage ich, es ist nicht gegangen ohne Atomstrom, an dem, in der Zeit vom frühen Montagmorgen bis und mit dem Dienstagmittag hat die Schweiz 960 Megawatt Importüberschuss gehabt. Und der Importüberschuss ist hauptsächlich aus Deutschland und vor allem eben aus Frankreich. Und wenn er aus Frankreich kommt, dann ist es eben auch Atomstrom. Übrigens ist das auch gut so. Im Winter passiert das sehr oft. Die Schweiz und die verschiedenen Betreiber der Schweizer Kernkraftwerke, die haben Importverträge mit Frankreich. Und dann
und kann man natürlich Atomstrom.
Genau, die beziehen.
Felix Siebka von der Schweizerischen Energiestiftung. Ist es nicht einfach, man sagt, wir importieren und er kommt aus Kohle, ein Kraftwerk, wo man weiss, dass sie Dreck schleudern, oder halt der Atomstrom aus Frankreich?
Das ist tatsächlich keine schöne Lösung. Darum sage ich auch nicht, wir sollen Energie importieren, sondern wir sollen sie einheimisch bei uns produzieren. Und zwar aus vor allem Photovoltaik, also Solarenergie oder auch Windstrom, Wasserkraft, Biomasse. Und wie ihr gehört, das ist eine breite Palette von verschiedenen Technologien. Und genau das bringt uns eben auch die ganz wichtige Versorgungssicherheit. Die letzte Zeit hat gezeigt, dass Atomkraftwerke die nicht liefern können. Sie gehen plötzlich ungefragt von einer Sekunde auf die andere vom Netz. Niemand kann es voraussagen. Und dann fehlen 1000 Megawatt auf einen Schlag. Wenn ein Windrad plötzlich einen Fehler hat, dann merkt man das nicht im Netz. Das ist ein kleiner Unterschied. Und darum ist die dezentrale Stromversorgung, die dort produziert, wo die Leute den Strom verbrauchen und die sich gross verteilt auf Technologien und auf den Raum, die wesentlich sichere Alternative als eben Atomstrom, wo mit zunehmendem Alter von diesen Werken immer mehr zu unvorhersehbaren Ausfällen führen kann.
Also das ist ja gerade eben, Sie sagen es ja gerade selber, Herr Nipko, wenn ein Windrad ausfällt, dann merkt man das nicht. Das ist ja eben genau das Problem. Und bei einem Kernkraftwerk merkt man es eben. Wenn Sie vergleichen, das Kernkraftwerk Gösgen, das wir jetzt vorhin angesprochen haben, das Kernkraftwerk Gösgen, das eben jetzt knapp 10 Tage vom Netz gegangen ist, wenn man das würde die Leistung, die das Kernkraftwerk generiert, ersetzen. Mit Solarpanels bräuchte man 750 Fußballfelder. Wenn man diese Leistung ersetzen mit Windenergieanlagen, bräuchte man 500 so Anlagen. Nur so zwei Beispiele, um mal ein bisschen die Relationen zu zeigen.
Also, mir würde damit sagen, man stellt mit dem die Schweiz voll.
Ja, also ich kann mir es nicht anders vorstellen. Ich weiss nicht, wir haben nicht so
viele Flächen wie in
Deutschland, wo das möglich ist. Ich habe
vorhin gesagt, dass es sehr wichtig eben der Ausgleich ist zwischen den Technologien. Wir wollen weder die ganzen 5 AKW mit Windenergie noch mit Solarenergie ersetzen. Das macht sicher keinen Sinn. Sondern es macht eben Sinn, die Last auf verschiedene Technologien zu verteilen. Rund ein Viertel vom Strom kann man aus Photovoltaik gewinnen. Das hat auch viele Vorteile. Aus Grund gerade Landschaftsschutz ist angesprochen worden. Das kann man auf den Hausdächern platzieren. Dort stört es ganz sicher niemand. Windrädchen, ein paar hundert in der Schweiz ganz sicher Platz. Heute haben wir 34 Windräder in der Schweiz. Das ist im Vergleich zu unseren Nachbarländern wirklich lächerlich. Das heisst,
sagen da 34 was?
Windkraftanlagen, also einzelne Windräder.
Ja. Oder einzelne Propeller?
Eine Anlage ist ein Propeller und der Windpark ist mehrere Propeller zusammen. Genau. Und aus diesen 34 können wir vielleicht 400-500 machen und dann sind wir in einem Bereich, wo wir schon sehr gute Ausnutzung haben und wo wir auch in der Schweiz sicher nicht in Konflikt kommen, mit, dass wir in Schutzgebiete rein müssen mit diesen Anlagen oder
die Umwelt
müssen verschandeln. Um das geht es ja nicht.
Aber das ist ja genau das Problem. Überall, wo so Sachen projektiert werden, wird es nachher im Richtplan abgelehnt und wir haben nachher genau nicht die Möglichkeit.
Bis jetzt ist es tatsächlich schwierig gewesen, Windanlagen aufzustellen in der Schweiz, aber gerade aus dem Grund eben durch die Energiestrategie das Thema aufnehmen und probiert die Bewilligungen zu vereinfachen. Und aus diesem Grund haben ja viele Kantone Richtplan gemacht mit einer Positivplanung. Das heisst, sie haben Gebiete ausgeschieden, wo man Windkraftanlagen soll können aufstellen soll. Und das erleichtert die ganze Planung. Die Akzeptanz von der Windenergie nimmt in der Schweiz zu, je mehr Windräder aufgestellt werden. Da bin ich überzeugt.
Jessica Franzins, online spiegelt sich etwas mit der alternativen Energie in der Diskussion wieder, die im Internet läuft?
Genau, die Diskussion geht auch in die Richtung. Es geht um erneuerbare Energien. Ist das wirklich besser? Und dort melden sich auch Kritiker zu Wort. Adrian Singer zum Beispiel aus Ermatingen im Kanton Thurgau. Er sagt, wenn er auf der anderen Seite vom Bodensee durch Deutschland fahre, dann glitzere es und blende es von jedem Dach. Das sei ja auch nicht mehr schön. Oder er beschreibt den Norden von Deutschland, wo er sagt, die Windmühlen auf jedem Hof ein Spargel. Die Friesen sagen, das schreibt Adrian Singer aus Ermatingen, ihre Landschaft sei komplett verspargelt. Wenn er sich entscheidet, dann will er das in der Schweiz lieber nicht so haben.
Wie gesagt, ich habe nicht gesagt, wir wollen die Schweiz komplett versparteln. Ich rede von einigen hundert Windkraftanlagen, die man noch in Parks bündeln kann, sodass es eben wirklich ein gezielter Ort ist. Vielleicht muss man das noch auf eine übergeordnete Ebene bringen. Es gibt keine Stromproduktion ohne Nebenwirkungen. Über die Ästhetik von Windkraftanlagen kann man streiten. Ich persönlich finde sie schön, aber da kann man geteilter Meinung sein. Jede Stromproduktionsart hat ihre Nachteile. Ich aber glaube, der Nachteil von einer Windkraftanlage in der Landschaft verglichen mit dem Nachteil vom Risiko von einem Supergau in der Schweiz, wo die Schweiz unbewohnbar wird machen für Tausende von Jahren unter Umständen, liegt auf der Hand.
Jetzt haben wir eine weitere SRF-1-Hörer am Telefon. Es ist das Bianca Friedrich aus Winkel. Guten Abend.
Guten Abend miteinander.
Frau Friedrich, wir hören euch zu. Ihr seid gegen ein Ablaufdatum von AKWs. Warum?
Also es ist so, erstens mal gerade noch schnell zu dem, wo vorne gesagt worden ist, die armen Vögel, die tun mir eben einfach leid. Schön finden sie auch, die Windanlagen. Aber ja, es geht um das, dass ich früher Gegnerin gewesen bin von Atomkraftwerken, eben genau, wie man nicht weiss, woher mit dem Abfall, und ich habe das unverantwortlich gefunden. Und jetzt hat mein Sohn, also er ist 30 Jahre, ist abgeschlossener, lizenzierter Psychologe, Soziologe. Er hat mich davon überzeugen, dass die sichersten immer noch Atomkraftwerke sind, und er sagt, in der Zukunft wird man das Ganze ganz sicher können irgendwann verwerten. Er sagt zum Beispiel auch, er hat mich davon überzeugen, dass wenn man würde, am Anfang gesagt haben, wir dürfen nicht Auto fahren, weil was das für Folgen hat, was für Tote, dass es das gibt, es wäre gar nicht zustande gekommen. Und ich bin wirklich heutzutage auch der Meinung, man sollte das einfach, gerade bei uns in der Schweiz, wo es ganz sicher am besten gewartet wird, also ganz sicher kann ich natürlich selber auch wieder nicht sagen. Aber
der hat eine grosse, also ich denke, die werden gut gewartet,
ja,
aber euer Sohn, 30-jährig, die nächste Generation, die sagt, ja, das ist das Sicherste.
Er hat mich sehr, sehr berührt, als ich das gehört habe. Ich hätte gedacht, er wäre eben als erstes sowieso dagegen. Nein, er hat mich vom Gegenteil überzeugt.
Merci vielmals, Frau Friedrich, für euer Telefon. Da haben wir vorher den Herrn Meister gehabt, der gesagt hat, er sei sehr lange ein Befürworter gewesen, zum Kritiker geworden ist. Jetzt haben wir hier das Gegenteil, Frau Friedrich, die sehr lange Kritiker war und jetzt das Argument von ihrem Sohn kann folgen. Wir haben weiter am Telefon Peter Speicher aus Worb. Guten Abend, Herr Speicher.
Guten Abend, miteinander.
Herr Speicher, wir lassen euch zu.
Also, ich bin eigentlich gegen für ein Ablaufdatum. Aber das Problem ist, und das ist bei den Gegnern wie bei den Befürwortern von Atomstrom, sie wissen nicht, wo hin mit dem Abfall. Und darum probiert man so lange als möglich die Werkzeuge, das BKW in Mühlenberg, sei das Betznau, was weiß ich, lass laufen, weil man noch nicht so weit ist, weil Technik respektive Forschung absolut verspätet das ganze Zeug aufgerissen hat. Hallo, wo gehen wir mal her mit den Glühstäben?
Gut, ich merci vielmals, Peter Speicher aus Worb, für euer Telefon. Also, ihr sagt, man hat einfach verspätet angefangen, sich wirklich um das zu kümmern. Ich tue noch mal ganz kurz das Fenster Abfall auf, weil das etwas ist, was die Hörerinnen und Hörer sehr beschäftigt. Und er möchte diesen Schritt weitergehen. Herr Bechtolter hat gerade zusammengezuckt.
Ja, genau, weil es ist nicht so, dass man sich jetzt erst seit geraumer Zeit damit beschäftigt. Wie gesagt, dass die Nagra ist schon lange am Arbeiten. Da sind über 100 Leute in Wettigen, die eine gewissenhafte, gute Arbeit machen. Der Fakt ist, dass man nicht irgendwie das Werk länger laufen lassen, aus dem Grund, weil man noch nicht so weit ist, sondern das ist vom Vorgehen eben so bestimmt und festgelegt, dass die Nagra einen Mitwirkungsprozess haben. Jetzt hat es Partizipationsgruppen, die man aus allen Bereichen einlädt, auch vor allem aus diesen möglichen Standortgebieten. Und das ist ein langwieriger Prozess, selbstverständlich, aber es ist eben ein demokratischer Prozess. Und das macht es eben auch aus, dass man nachher nicht irgendwie über den Kopf entscheidet, da wird noch ein Teufellager reinkommen. Das ist halt das System, das wir haben. Wie bei anderen politischen Sachen ist es jetzt halt auch so, dass wir möglichst viel Mitsprache haben, aber dafür am Schluss eine saubere Lösung.
Das ist das Forum auf Schweizer Radio SRF 1. Wir diskutieren darüber, brauchen AKWs ein Ablaufdatum? Das ist eine angeregte Diskussion zwischen Felix Liebka von der Schweizerischen Energiestiftung und dem Beat Bechtold, Nuklearforum Schweiz, und Hörerinnen und Hörer im Internet und was sich da telefonisch meldet. Ihr könnt euch weiterhin einklinken, sowohl im Internet unter srf1.ch oder über das Telefon 0848 440 222. Sagt mir, wie wird es sein, wenn jetzt tatsächlich AKW vom Netz kommen, in wie vielen Jahrzehnten auch immer, wie sieht eine Schweiz aus ohne Atomstrom? Wird es dunkel, Beat Bechtold?
Ja, das hoffe ich nicht. Ich hoffe nicht, dass es dunkel wird. Nein, aber gleichzeitig hoffe ich eben auch nicht, dass es wirklich vom Netz kommt. Der Fakt ist, wir haben vorhin ein bisschen diskutiert über mögliche Alternativen, wo genau die rund 40% Strom, der durch Kernanlagen produziert wird, in Wetter setzen. Aber die sind so unrealistisch, die Mengen an Photovoltaikanlagen, an Solarpanels zu realisieren. Und wenn ich das Beispiel sagen darf, dass man den Anteil, wenn man das hochrechnet an Anlagen, die es jetzt gibt, wenn man das vergleichen, dann braucht man 175 Geothermie-Tiefbohranlagen zum Beispiel, die es in der Schweiz noch überhaupt keine gibt. Das ist in der bundesrätlichen Strategie, sind entsprechende Kapazitäten ausgewiesen. Es braucht alle 250 Meter Windturbinen vom Bodensee bis zum Genfersee. Es braucht eine Solarpanelfläche von die Grösse vom Zürichsee. Es braucht 25 neue Flusskraftwerke.
Also wenn ich euch so höre, wenn ihr das aufzählt, also wir müssten dermassen viele verschiedene erneuerbare Energieanlagen herstellen, dass es gar nicht wird möglich sein. Auf das muss der Felix nicht etwas sagen.
Abgesehen davon, dass eure Vergleiche immer ein bisschen haarsträubend sind, ich probiere nochmal schnell, dass ich in der Realität setze zuerst. Photovoltaik brauchen wir rund 12 Quadratmeter pro Einwohner in der Schweiz. Das lässt sich auf den bestehenden Dächern problemlos realisieren. Wir haben mindestens doppelt so viel Dach und Fassadenflächen zur Verfügung, wie wir überhaupt brauchen. 400 Windräder tut man nicht am Bodensee aufstellen, vermutlich, sondern eher im Jura. Und das, 400 Windräder sind nicht wenig, das stimmt, aber 400 Windräder sind auch nicht so viel, dass in der Schweiz keinen Platz hat. Geothermie hat es im Moment eher schwer, das ist richtig, und man kann das aber durchaus noch ein bisschen rausschieben, bis man wirklich in die Stromproduktion geht mit dieser Technologie und eben mit anderen Technologien reinkommen. Das andere ist, ob es dunkel wird oder nicht. Ich bin ganz überzeugt davon, dass es nicht dunkel wird, weil eben, wie ich vorher schon erläutert habe, die erneuerbaren, dezentralen Technologien in meinen Augen sicherer sind als ein Atomkraftwerk. Die gehen nicht plötzlich auf das Mal vom Netz, sondern die produzieren immer den Strom, wenn das Wetter richtig ist. Und wenn das Wetter nicht richtig ist, haben wir einen Sockel von 60% Wasserkraft in der Schweiz, also mehr als die Hälfte vom Verbrauch oder von der Produktion, die sehr flexibel ist, die kann regulieren. Im Winter haben wir tatsächlich auch Wasserkraft zur Verfügung, das ist ja heute schon so. Und ein weiteres Faktum, wenn es jetzt tatsächlich im Winter eine lange, kalte Periode gibt, wo wir keinen Wind und keine Solarenergie können produzieren können, sind wir nach wie vor, und das bestreitet niemand, mit dem Ausland so gut verhängt, dass wir wie bisher auch im Winter einen gewissen Teil Strom
importieren. Braunkohlestrom aus Deutschland importiert, Atomstrom aus Frankreich und wahrscheinlich auch noch Gaskraftwerke, da wird nämlich die Realität sein, Import und Gaskraftwerk.
Also Gaskraftwerk brauchen wir ganz sicher nicht. Es gibt mehrere Studien, die berechnen, dass es eben möglich ist, die inländisch zu ersetzen mit einheimischen Kraftwerken und ohne Gaskraftwerk. Und importieren ist zugegeben im Moment so, dass man einen Anteil Kohle- und Atomstrom importiert, wenn man Strom importiert. Aber je länger, mehr wird Europa, und das passiert, ob wir es wollen oder nicht, in Richtung erneuerbare Energien gehen. Und je länger, je mehr werden wir Windstrom importieren im Winter. Windstrom, also Windkraftwerke, die nämlich im Winter mehr Strom produzieren als im Sommer, weil mehr windet. Entsprechend wird das zu Überschusssituationen in Europa führen, die wir in der Schweiz ausnutzen können.
Also ihr sagt, wir können ja profitieren vom Ausland, dass es so einen Überschuss gibt.
Längerfristig ganz sicher, ja.
Das grosse Problem ist einfach, dass man genau den Strom nicht speichern kann, der mit Windrädern, also allgemein kann man Strom nicht speichern, so in dem Sinn, dass es eben möglich wäre, mit Windkraft und mit Solar mit Photovoltaik zu produzieren. Das ist ein Strom, der nur zur Verfügung steht, wenn eben die Sonne scheint oder wenn es windet. Hätte sie zum Beispiel an dem Tag, wo alle 5 Kernkraftwerke eben nicht gelaufen sind, nicht am Netz gewesen sind, wäre es an einem nebligen Novembertag gewesen, dann hätten wir ein grosses Problem gehabt. In so einem Tag, wenn es neblig ist und es nicht wirklich fest windet, dann versorgt allein hier, wo wir jetzt sind, in Zürich, der Grossraum Zürich, wird 70% vom Strom durchs Kernkraftwerk Gösgen und Leibstadt
abdecken. Dann sagen wir doch, was wäre das am Novembertag? Sagen wir 70, 80 Jahre, es hat kein AKW mehr da.
Also erstens muss ich mich sehr wundern, Bechtold, dass dir sagen, man kann Strom nicht speichern. Die Batterie ist schon sehr lange erfunden. Die Wasserkraft gibt es länger als die Atomkraft in der Schweiz. Und gerade die Stahlmauer, wo das Wasser hinten dran gelagert wird, ist der ideale Speicher für Strom. Und das kann man durchaus auch vom Sommer in den Winter überspeichern. Das ist das, was man heute auch schon macht. Und entsprechend sehe ich die Bedenken gar nicht.
Selbstverständlich weiss ich das, dass man das Speicher sehr aufgrund von dem gebaut sind. Aber wenn man genau den Strom speichern will, dann braucht man noch grössere Speicherseen. Das ist allein einfach technisch nicht möglich. Das ist ein grosses Problem. Sonst würde ja Deutschland nicht den ganzen Strom von Norden auf Süden abschicken. Alle Länder rund um Deutschland, um in Mitteleuropa überlegen und planen, die Phasenschieber einzubauen, damit sie genau nicht mehr mit dem Strom belastet sind. Da haben wir, sind wir
übrigens... Sagen wir etwas der Phasenschieber.
Das ist, eine technische Möglichkeit, dass der Strom nicht ins entsprechende Netz von einem Land kann.
Also das Land abschotten.
Genau, quasi. Weil das erst nachher ist genau das Problem, dass dann der Strom, der eben an einem windigen Tag im Norden von Deutschland produziert wird, muss ja in den Süden runter, weil es genau dann den Strom dort unten braucht und Deutschland hat keine Leitungen. So, und dann wird es über so das Land.
Die ganze Geschichte, ob man es speichert oder verschiebt über das Netz, ist mehr eine Frage vom Preis von diesen verschiedenen Technologien und nicht von den Möglichkeiten, die man technisch hat. Es ist billiger, Strom über das Netz zu verschieben, dass er gerade aktuell, wo er produziert wird, kann verbraucht werden, als einen Zwischenspeicher, weil Speicher ist immer mit Verlust verbunden. Entsprechend ist das vermutlich längerfristig die intelligente Technologie, aber es braucht beides.
Wir haben weiter einen Hörer am Telefon. Es ist der Reto Grüger, wenn ich das richtig lesen kann, aus dem Kanton Jura. Guten Abend.
Guten Abend miteinander.
Ihr seid für ein Ablaufdatum bei AKW. Sagt mir, warum?
Ja, ich finde, es hat sonst heute auch fast schon alles ein Ablaufdatum. Und ich denke, man könnte ja auch sich ein bisschen zurückhalten. Wir haben alle so fest Angst, dass etwas nicht mehr tut. Oder dass es irgendwie eine Katastrophe gibt oder irgendwie so etwas. Das ist noch schade, weil man kann sich ja auch, wenn man sich zurückhaltet, also ich rede vom Spargedanken, sich vielleicht mehr darauf freuen, auf nachher. Also, es ist irgendwie nicht modern oder ist nicht im Sinn von unserem Wirtschaftswachstum.
Merci vielmals, Herr Grüger, für euer Votum. Man kann ja einfach auch Energie sparen und wenn er da ist, und wenn die Energie da ist, sich daran freuen.
Absolut. Also Energie sparen und Energieeffizienz, die auch in diesen Themenbereich gehören, sind ganz wichtige Themen auf dem Weg zum Atomausstieg. Es ist so, wir haben verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass der Stromverbrauch zunimmt. Wir haben Drittfernsehen und ein Elektroauto, wir haben Bevölkerungszuwachs und so weiter. Und genau diesen Effekt gilt es aufzuhalten, indem eben auf der anderen Seite mit Effizienz, mit effizienten Geräten, das Stromverbrauchswachstum kann einschränken.
Ein weiterer SRF1-Hörer muss ich noch schnell dran, weil er wartet schon ganz lange. Peter Molinari aus Zernetz, guten Abend.
Guten Abend miteinander.
Habt ihr uns jetzt am Telefon zugelassen? Ich habe gesagt, ihr seid schon im Moment dran. Ja. Ihr seid gegen ein Ablaufdatum, lese ich da. Wegen Klimaproblem, sagt mir warum.
Ja, also es sind ein paar Fakten, die in diesen Diskussionen meistens bewusst oder unbewusst ausblendet werden. Unser grösstes Problem, das wir heute haben auf der ganzen Welt, ist das Klima, Klimaerwärmung. Ich glaube, da sind wir alle uns einig. Und die Tatsache ist, dass Photovoltaik, so gut das vielleicht tönt, Photovoltaik ungefähr 5-mal so viel CO2-Emissionen produziert wie Kernkraft. Windkraft ungefähr 2,5-mal so viel CO2-Emissionen verursacht wie Kernkraft. Und wenn einem das Klimaproblem ernst ist, dann gibt es nur eins, lasst die Kernkraftwerke so lange laufen, Bis eine bessere Technologie da
bis man eine bessere ist, Technologie hat. Herr Molinari, jetzt muss ich euch noch etwas sagen. Ich muss es beschränken auf die CO2-Geschichte noch ganz kurz, weil uns quasi Zeit davor rennt. Der Felix Nipko von der Schweizerischen Energiestiftung hat nämlich etwas dazu sagen. Bleibt schnell dran.
Herr Molinari, ich muss euch sagen, dass ihr nicht ganz die aktuellen Zahlen wahrscheinlich auf dem Radar habt. Atomstrom produziert rund 100 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Und das ist im gleichen Bereich wie Photovoltaik, Windenergie, Wasserkraft, produzieren noch viel weniger CO2 als Atomstrom. Aber all das ist im Bereich, sagen wir, von 10 bis 100 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Wenn man Gas- und Kohlekraftwerke damit vergleicht, die bei Wert von 500 oder über 1000 Gramm CO2 sind, dann sind wir mit all diesen Technologien in einem Bereich, wo dem Klima gut tut. Und jetzt kommt dazu, dass die AKWs dem Klima nicht schaden. Das ist richtig. Es ist vergleichbar mit Photovoltaik. Von mir aus kann man die Zahlen diskutieren, auch wenn sie auf einem tiefen Niveau sind. Aber wichtig ist zu sagen, dass die AKW so viele andere Probleme haben und so eine grosse Gefährdung sind für uns, dass wir gescheiter auf andere Technologien umschwenken.
Herr Molinari, bleibt schnell dran. Der Herr Bechtold möchte euch nämlich auch noch schnell etwas sagen.
Genau, das, ich möchte ihm sagen, dass er wahrscheinlich die richtigen Zahlen hat, weil die habe ich auch und die sind vom PSI. Und das zeigt nämlich genau,
das Paul-Scherrer-Institut,
genau, dass die Treibhausgasemissionen, also CO2-Äquivalent, in Gramm pro Kilowattstunde eben bei dem Kernkraftwerk etwa gleich sind wie beim Wind und sogar das Doppelte dann bei der Photovoltaik. Darf ich noch schnell einen anderen Punkt sagen?
Ganz kurz.
Wie ist vorhin der Herr Rüger ist, glaube ich, der gesagt hat, man soll sich dann den Strom brauchen, wenn er da ist, und sich daran freuen. Ich möchte dann die Familie sehen, die plötzlich am Morgen um 3 Uhr muss waschen, weil eben dann nur der Strom da ist. Darum ist eben eine hohe Versorgungssicherheit wahnsinnig wichtig. Ein guter Strommix, so wie wir jetzt haben, das wäre der Königsweg weiterhin für die Schweiz.
Herr Molinari, ihr gehört, es sind verschiedene Zahlen hier im Umlauf, wo man sich auf verschiedene Sachen bezieht. Wir können das hier nicht mehr erschöpfend diskutieren. Ich danke euch sehr, seid ihr so lange dranbleiben. Merci vielmals.
Ist gerne.
Wiederhören. Ade, Herr Molinari. Noch etwas kurz. Der Entscheid, dass man aus der Atomkraft aussteigen will, hat der Bundesrat gefällt, ein paar Wochen, ein paar Monate nach Fukushima. Ist das ein richtiger Entscheid gewesen? Sagen wir, Herr Bechtold, kurz, ist das ein richtiger Entscheid gewesen?
Nein, das war kein richtiger Entscheid gewesen. Es war ein Entscheid gewesen, der politisch getrieben ist, von der vermutlich entsprechenden Departementsvorsteherin. Man hat die Abwägung nicht gemacht und gewartet, bis man alle Fakten auf dem Tisch gehabt, wie es zu dem Unfall gekommen ist in Fukushima. Dann bin ich überzeugt, dann hat vielleicht auch die Schweiz anders entschieden. Die Schweiz ist übrigens das einzige Land, wo ihre Energiepolitik komplett gewechselt hat nach dem Unfall von Fukushima.
Der Entscheid nach Fukushima vom Bundesrat sagen so, das ist für uns quasi der Anstoss zur Energiewende. Wir gehen raus aus dem AKW.
Das ist absolut der richtige Entscheid gewesen. Ich finde es eher tragisch, dass es so einen Unfall wie in Fukushima überhaupt gebraucht hat, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Der Entscheid wäre schon lange überfällig gewesen.
Gut, wir bleiben dran bei dieser Diskussion. Der Ständerat redet in der Herbstsession ab dem 7. September das nächste Mal über die Schweizer AKW und wie lange man die laufen will. Und die Initiative der Grünen ist hängig. Die will die AKW nach 45 Jahren laufen abstellen. Das ist alles hängig. Und ich bin sicher, das ist nicht das letzte Mal, haben wir hier über AKW in der Schweiz geredet. Merci vielmals.
Danke.
Brauchen unsere AKW ein Ablaufdatum? Sie haben das Forum gehört von der Christine Hubacher. Gäste im Studio sind gsi. Der Atomkritiker Felix Nipko, Projektleiter bei der Schweizerischen Energiestiftung und der Atombefürworter Beat Bechtold vom Nuklearforum Schweiz. Da am Radio ist die Diskussion fürs Erste zwar fertig, aber im Internet läuft sie hoffentlich noch lang. Munter weiter schauen und schreiben Sie sich selber auf srf1.ch.
SRF 1 Forum. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.